Es ist nun einmal eine Tatsache, dass niemals in der Geschichte eine herrschende Klasse oder Schicht freiwillig ihre Privilegien aufgegeben hat. Ebenso wenig werden die Männer jeweils freiwillig oder aus sich heraus der Frau die Gleichberechtigung einräumen. Diese muss sich die Frau selbst erkämpfen. Ebenso richtig als der Satz ist, die Befreiung der Arbeiter kann nur das Werk der Arbeiter sein, ist auch der ähnliche Satz, die Befreiung der Frau kann nur das Werk der Frau sein. Entweder die Frauen beschreiten diesen Weg oder sie werden nie frei. Wenn man aber den Frauen empfiehlt, diesen Befreiungskampf in der gemeinsamen Organisation mit den Männern zu führen, so ist das dasselbe, als wenn man den Arbeitern empfehlen würde, ihren Befreiungskampf in Harmonievereinen mit den Unternehmern zu führen. Guten Abend beim anarchistischen Radio. Schönen guten Abend noch einmal beim anarchistischen Radio. Sonntagabend, 20 Uhr. Heute ist der 9. März. Gestern war der 8. März, Internationaler Frauen-Mädchen-Lesben-Kampftag. Und dazu möchte ich heute eine kleine Nachlese halten. Begonnen hat der 8. März mit einer für den Tag sehr würdigen Aktion namens Höllenfeier. Ein kurzer Bericht davon, den würde ich gern vorlesen. In den frühen Morgenstunden des Internationalen Frauenkampftages wurde den Abtreibungsgegnerinnen HLI, Human Life International, endlich zuteil, was sie verdienen. Sie bewegten sich geradewegs vom Highway to Hell durchs Höllentor. Mit Parolen wie Abtreibung ist Frauenrecht, bei HLI da wird uns schlecht oder hätte Maria abgetrieben, wäre uns erspart geblieben, wurden die christlich-fundamentalistischen Abtreibungsgegnerinnen bei ihrer Betprozession massiv gestört. Es war ihnen sichtlich unangenehm, eingewiesen durch die Polizisten den Weg durch das Höllentor anzutreten. Doch es gab kein Entrinnen. Ob Marienbildträgerinnen oder Pfaffe, alle mussten rein. Neben der Verbreitung ihrer christlich motivierten antifeministischen Ideologie stellt HLI für Frauen eine ganz konkrete Bedrohung dar. Ihre Ziele sind, die Fristenlösung, die in Österreich Abtreibung unter Straffreiheit stellt, abzuschaffen und Frauen in ein Leben als Mutter, Brutkasten und Hausfrau zurückzuverweisen. Selbstbestimmung von Frauen kann und darf es für sie nicht geben. Und sie setzen mit psychischer und physischer Gewalt, besonders vor Abtreibungskliniken, alles daran, dies zu erreichen. Wir stellen uns dagegen und fordern kostenlosen und anonymen Zugang zu Verhütungsmitteln und Abtreibungen, Abtreibung raus aus dem Strafgesetz, keine Vorträge von Abtreibungsgegnerinnen an Schulen und Universitäten, für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, kein Raum für HLI. Die Powerpuff-Höllentrip-Reiseleiterinnen. Also so viel zu dieser Aktion am Morgen, am frühen Morgen des gestrigen 8. März. Es hat gestern auch wieder so wie seit vielen Jahren eine Demo gegeben. Dazu hat es eine Vorbereitungsgruppe gegeben. Es wird ein Aufruf formuliert, den ich jetzt also nicht in der ganzen Länge vorlesen möchte, aber in dem die Rede ist also davon, dass ich, bei manchen Dingen, dass in manchen Belangen die Sprache einfach subtiler geworden ist, was aber nichts an den tatsächlichen Verhältnissen ändert, wo es also darum geht, dass sozusagen die neoliberale Freiheit unter Anführungszeichen als Emanzipation verkauft wird und wo angesprochen wird, dass prekäre Arbeiten, wo angesprochen wird, die Unterdrückung von Migrantinnen, wo angesprochen wird, dass sozusagen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen mit mehr Überwachung und Fußfesseln versucht wird, das dadurch hintanzuhalten, dass das Frauenrecht Abtreibung angegriffen wird, dass Islamhetze zum Teil damit argumentiert wird, zum Beispiel, warum gibt es keine Vollbartdebatte anstatt einer Kopftuchdebatte und vieles andere mehr. Also wie gesagt, ich lese den jetzt nicht im Gesamten vor. Also wie gesagt, es wurde also eine Demo organisiert, es wurde ein Aufruf geschrieben und es wurden Plakate gepickt und Aufrufe verteilt, E-Mails verschickt und so weiter. Heuer kam zu dieser Mobilisierung auch ein Aufruf für einen sogenannten roten Block auf eben dieser Demo dazu. Das hätte jetzt mich als Anarchistin, wie es so schön heißt, nur peripher tangiert. Aber, Frau höre und staune, es wurde zu einem gemischten roten Block aufgerufen. Und damit möchte ich mich heute auch ein bisschen auseinandersetzen.
Na 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 na
Ja, also wie gesagt, es wurde auf Initiative der RSO, der Revolutionärsozialistischen Organisation, und der ATIGIF zu einem gemischten Block, also zu einem roten Block, aber eben einem gemischten roten Block aufgerufen. Auf der Homepage der RSO liest sich dann das so, also nach einem längeren Geschichte über Zustand und Perspektiven der Frauenbewegung, so wie Sie das sehen, steht dann: Der 8. März als Symbol des Frauenbefreiungskampfes steht historisch ganz in der Tradition des gemeinsamen Kampfes der Frauen und Männer, der Arbeiterinnenbewegung gegen Frauenunterdrückung. Wir denken, dass der Kampf gegen Sexismus nicht nur von Frauen, sondern von politisch bewussten Frauen und Männern gemeinsam geführt werden muss. Aus diesem Grund drücken reine Frauendemonstrationen am 8. März eine grundlegend falsche Orientierung aus. Deshalb organisiert die RSO in Wien dieses Jahr mit der türkisch-kurdischen Organisation ATIGIF und anderen Gruppen am 8. März einen gemeinsamen Block. Die politische Grundlage dieses Blockes ist der Slogan: Gegen Sexismus und Kapital, für Frauenbefreiung und Klassenkampf und die gemeinsame Sichtweise, dass Frauen und Männer gemeinsam gegen Sexismus antreten. Gleich im ersten Satz steht also hier: Der 8. März als Symbol des Frauenbefreiungskampfes steht historisch ganz in der Tradition des gemeinsamen Kampfes der Frauen und Männer der Arbeiterinnenbewegung gegen Frauenunterdrückung. So ein Satz macht mich, wenn ich wohlwollend gesinnt bin, schmunzeln, ansonsten aber eher wütend, denn jede, die sich also ein bisschen mit Frauenkämpfen befasst hat, weiß, dass Kämpfe um Frauenbefreiung nicht nur in der Regel nicht mit den Männern, sondern gegen die Männer ausgefochten werden mussten. Ich verweise auf das Zitat vom Anfang. Niemand gibt freiwillig Privilegien her. Und es ist also auch nicht so, dass, ich möchte da als einen möglichen Punkt zu diesem Satz ganz in der Tradition des gemeinsamen Kampfes der Frauen und Männer, als einen Punkt unter vielen möglichen den proletarischen Antifeminismus anführen. Es ist natürlich so, dass es also für Unternehmer und Unternehmerinnen, Kapitalistinnen und Kapitalisten sehr praktisch ist, wenn es die Frauen als Reservearmee für den Arbeitsmarkt gibt. Das ist keine Frage, und je nachdem, ob gerade mehr Arbeitskräfte gebraucht werden, weil Hochkonjunktur, weil Krieg, weil was auch immer, wird halt dann irgendwie die Arbeit in der Fabrik als enorm erfüllend und befreiend verkauft. Oder es wird eben, wenn das die Lage sich sozusagen am Arbeitsmarkt wieder ändert, dann wieder das Glück am häuslichen Herd und die ungeheure Selbstbestimmung bei einem Leben als Hausfrau beschworen. Also das ist ganz klar, aber es beschränkt sich nicht darauf. Proletarischer Antifeminismus meint, dass also sowohl auch die Proletarier die Frauen als Konkurrentinnen gesehen haben, als Konkurrentinnen am Arbeitsmarkt gesehen haben, als Konkurrentinnen deshalb gesehen haben, weil sie unter Anführungszeichen die Löhne gedrückt haben. Also das stimmt natürlich, dass sie weniger entlohnt worden sind, aber wie gesagt, die Frage ist, ich sehe ein Übel, und die Frage ist, wen ich dann dafür verantwortlich mache. Und aus dem Grund da durchaus mitgespielt haben, dass sie, wie gesagt, je nach, wie sie es gerade gebraucht haben, das eine oder das andere zu propagieren. Ganz abgesehen davon, dass es halt unangenehm ist, wenn man sich dann sein Abendessen selber machen muss oder ähnliches. Also so viel zu diesem gemeinsamen Kampf. Es geht dann ja weiter so von wegen: Aus diesem Grund drücken reine Frauendemonstrationen am 8. März eine grundlegend falsche Orientierung aus. wenn ich so bevormundend zu formulieren, muss einem sowohl der Respekt vor autonomen Entscheidungen anderer als auch jegliche Selbstkritik fremd sein. Eine grundlegend falsche Orientierung. Wie gesagt, es gab also diesen Aufruf. Das liest sich dann unter anderem auch so, wie zum Beispiel auch auf der Homepage der SLP, der Sozialistischen Linkspartei. Wir lassen uns nicht spalten, nicht in In- und Ausländer, nicht in Frauen und Männer. Der Kampf gegen Frauenunterdrückung und Kapitalismus muss von uns allen gemeinsam geführt werden. Unser Ziel ist deshalb in Zukunft eine 8. März-Demo, an der alle Menschen teilnehmen können. Hier steht also jetzt in Zukunft eine 8. März-Demo, also es hat sich dann etwas geändert, es wurde also sozusagen zurückgezogen, dass es auf dieser Frauendemo einen gemischten Block gibt, weil das jetzt nicht machbar wäre, also sozusagen gegen gegen die Veranstalterinnen ist da immer gestanden, das also durchzusetzen, das geht sich nicht aus und für eine eigene Mobilisierung ist jetzt die Zeit zu kurz, also so nach dem Motto, heuer nicht, aber in Zukunft. Der Anspruch, wie gesagt, bleibt bestehen. Bei dem Satz, wir lassen uns nicht spalten, reißt es mich eigentlich meistens, vor allem, wenn er dann in so einem Zusammenhang kommt, denn dieses Spaltungsargument ist eines der ältesten, deshalb wird es weder besser noch richtiger. Aber das ist also seit dem 19. Jahrhundert, wenn immer sich innerhalb einer Gruppe, Partei, Bewegung, was auch immer, eine Gruppe formiert, die vielleicht etwas andere Ziele verfolgt, zusätzliche Ziele verfolgt, was auch immer, dann wird Spaltung gerufen. Deshalb ein paar Überlegungen prinzipiell zu diesem Einheits, es müssen also alle irgendwie gemeinsam für ein gemeinsames Ziel und wenn das nicht passiert, dann Spaltung, böse, böse. Diese Geschichte mit der Einheit und dem gemeinsamen Ziel halte ich also für relativ verhängnisvoll, denn die Frage ist ja, wer bestimmt dieses gemeinsame Ziel? Das geht in der Regel einher mit einer Bewertung von bestimmten Zielen. Das geht einher mit einer Hierarchisierung, mit einer Rangfolge der Notwendigkeiten praktisch. Ich sage da jetzt nur Haupt- und Nebenwiderspruch. Damit soll jetzt aber nicht der Eindruck erweckt werden, dass nur Marxisten das verwendet haben, obwohl es mich ehrlich gesagt schon, nett formuliert, befremdet, dass 2008 das immer noch Leute so sagen und offensichtlich auch so denken. An denen ist vieles vorübergegangen. Ja, also wie gesagt, soll jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass Anarchisten davor gefeit wären, obwohl natürlich die Theorie per se anders angelegt wäre. Aber wie gesagt, die Praxis ist ja dann meistens doch noch einmal eine andere Sache. Und wenn man sich also die Geschichte der Frauenkämpfe in der anarchistischen Bewegung anschaut, egal ob das also jetzt zum Beispiel die Mujeres Libres in der sozialen Revolution in Spanien oder ob das den syndikalistischen Frauenbund in Deutschland betrifft oder ob das kleinere Gruppen, einzelne Frauen betrifft, sie haben also auch immer sozusagen sich gegen die Männer durchsetzen müssen und die Unterstützung ganz massiv einfordern und den Druck aufbauen, bevor da was gekommen ist. Aber noch einmal zurück, eben, wie gesagt, meiner Meinung nach, diese Beschwörung der Einheit hat immer auch einen unterdrückerischen Effekt von sozusagen kleineren Gruppen. Meiner Meinung nach ist es für jede Bewegung enorm wichtig, die Autonomie möglichst vieler zu stärken. Denn nur dann können die jeweils Betroffenen ihre Probleme artikulieren und ihre Ziele formulieren. Und wenn die es nicht tun, dann wird es niemand tun. Also ich denke mir, wenn man ehrlich zu sich selber ist, wird man feststellen, dass Dinge, auch wenn man sich hört bei anderen oder so, dass man die anders aufnimmt, wenn das etwas ist, was einen auch selber betrifft oder nicht. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht mitfühlen kann. Das heißt nicht, dass man nicht solidarisch sich verhalten kann. Das ist natürlich auch höchst not- und wünschenswert. Aber es macht einen wesentlichen Unterschied. Nur wenn, wie gesagt, die Betroffenen ihre Ziele formulieren können, dann werden sie thematisiert, dann kann dafür ein Bewusstsein geschaffen werden und auf dieser Möglichkeit, auf dieser Basis auch die Möglichkeit der Veränderung sich ergeben. Wie wichtig das ist, dass die Einzelnen, egal jetzt, ob ich mit Einzelnen meine ich jetzt nicht unbedingt Einzelpersonen, das können auch größere Gruppen natürlich sein, dass die ihre Anliegen formulieren und verfolgen. Als Beispiel dafür möchte ich jetzt die schwarze feministische Theorie der 80er Jahre anführen. Also auch innerhalb der Frauenbewegung spielt das natürlich eine Rolle, denn dass Frau nicht Frau ist, sollte sich auch mittlerweile herumgesprochen haben. Und genau darum ging es also auch dabei. Da möchte ich jetzt ein bisschen was vorlesen. Und zwar nehme ich das aus dem Buch Ein Nachher-Feminismus von der Silke Lohschelder, weil das eine ganz praktische, nicht allzu lange Zusammenfassung ist. Ausgehend von ihrer Kritik an der bürgerlichen weißen Frauenbewegung entwickelten schwarze US-amerikanische Frauen eine eigenständige feministische Theorie mit dem Ziel, Differenzen unter Frauen aufgrund von Machtstrukturen und Dominanzen aufzudecken. Angela Davis legte 1981 mit Women, Race and Class die erste Analyse des Zusammenwirkens von sexistischer, rassistischer und klassistischer Unterdrückung als bestimmend für die Situation schwarzer Frauen vor. Auch in den Theorien weißer Feministinnen wurde auf die rassistische Unterdrückung Schwarzer Bezug genommen. Diese postulierten aber die Analogie der Unterdrückung aufgrund von Rasse, also Rasse ist hier unter Anführungszeichen gesetzt, aufgrund von Rasse und Geschlecht. Theoretikerinnen wie Simone de Beauvoir, Mary Daly oder Kate Miller ziehen Parallelen zwischen den Unterdrückungsformen Rassismus und Sexismus, indem sie die Erfahrungen von Frauen mit denen Schwarzer gleichsetzen. Dieses Modell unterschlägt die spezifische Unterdrückungssituation schwarzer Frauen, indem es sie entweder unter die Kategorie weiße Frauen oder schwarze Männer subsumiert und damit beiden Herrschaftsmechanismen und insbesondere deren Zusammenwirken nicht gerecht wird. Schwarze Feministinnen gehen nicht davon aus, es gäbe einen Hauptunterdrückungsmechanismus, der für ihre Situation verantwortlich sei. Ausgangspunkt ihrer Theorie ist die Erkenntnis, dass mehrere Unterdrückungsmechanismen existieren, die sich alle gegenseitig beeinflussen. Sie weisen darauf hin, dass es die Realität unzulässig vereinfache, von einer additiven Verknüpfung der drei Unterdrückungsfaktoren auszugehen. Die besondere Situation schwarzer Frauen könne durch ein solches Modell nicht befriedigend dargestellt werden. Vielmehr betonen sie, dass Rassismus, Sexismus und Klassismus drei eng miteinander verwobene Herrschaftssysteme bilden, deren dialektische Beziehung durch ein interaktives Modell der mehrfachen Unterdrückung besser zu beschreiben sei. Die unterschiedlichen sozialen Kategorien wie Geschlecht, Klasse, Rasse, Sexualität und so weiter durchkreuzen einander wechselseitig und sind so voneinander durchdrungen. Die vielen möglichen Konstellationen innerhalb dieses Machtgewebes machen es möglich, dass eine Person gleichzeitig eine dominierende und eine untergeordnete Rolle innehat. Die ersten Vertreterinnen der Theorie von der dreifachen Unterdrückung schwarzer Frauen, Triple Oppression, gingen von den Unterdrückungsmechanismen Sexismus, Rassismus und Klassenunterdrückung aus. Mittlerweile haben jedoch viele Theoretikerinnen zu Recht darauf hingewiesen, dass Menschen auch aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, einer Behinderung etc. unterdrückt werden, sodass der Begriff der Triple Oppression Theorie zwar noch die schwarze feministische Theorie der frühen 80er Jahre charakterisiert, ja in der politischen Auseinandersetzung, aber weitgehend anderen Bezeichnungen, zum Beispiel mehrfache Unterdrückung, Multiple Oppression, gewichen ist. Die Positionen schwarzer Feministinnen betonen nicht die Gemeinsamkeiten aller Frauen, sondern weisen auf deren unterschiedliche Stellungen in der Dominanzkultur und die daraus entstehenden Differenzen hin. Aufgrund ihrer Kritik kreisen viele aktuellere Diskussionen in der Frauenbewegung um die Bedeutung und die Umgehungsweise mit diesen Differenzen. Im Unterschied zum Feminismus klassischer Prägung hat der schwarze Feminismus den Anspruch, sich nicht auf geschlechtsspezifische Unterdrückung zu konzentrieren, sondern Unterdrückungsmechanismen im Allgemeinen transparent zu machen und zu bekämpfen. Auch in Bezug auf die Ziele lassen sich Differenzen erkennen. Formuliertes Ziel der feministischen Theorie ist die Befreiung aller Frauen. Die Triple Oppression Theorie schwarzer Feministinnen hingegen strebt die Abschaffung aller Unterdrückungsverhältnisse, also die Befreiung aller Menschen an. Sie weist in ihrer Analyse wie in ihren Zielen Überschneidungen zu anarchafeministischen Ansätzen auf. Die anarchafeministischen Ansätze, die ja logischerweise auch nicht nur auf die Befreiung der Frauen hinzielen und also nicht vom Matriarchat oder ähnlichem träumen, sondern eben auch von einer Befreiung aller Menschen, also nach dem Motto, Freiheit kann kein Privileg sein und solange ein Mensch noch unfrei ist, kann niemand wirklich frei sein. Ja, jetzt wieder ein letztes Mal noch zurückkommend zu den Aufrufen. die also zu diesem gemischten oder zum, wenn schon nicht heuer, dann in Zukunft roten Block aufgerufen haben. Auf der Seite der kommunistischen Initiative KI ist zu lesen, ein Bündnis verschiedener Organisationen, darunter auch die KI, bildet heuer erstmals auf der Frauentagsdemo einen gemeinsamen roten Block. Zwar ist im Rahmen dieser Demo von Seiten der Anmelderinnen wieder nur Frauen die Teilnahme erlaubt. Doch wollen die Organisatorinnen des Roten Blocks diesmal ein starkes Auftreten vieler Frauen in der Tradition der Arbeiterinnenbewegung mit dem Ziel einer gemeinsamen Demo in Zukunft. Hierarchisches Denken zieht sich halt durch. Im Rahmen dieser Demo ist von Seiten der Anmelderinnen nur Frauen die Teilnahme erlaubt. Das ist ein Anliegen von vielen Frauen und keineswegs nur der Anmelderinnen. Es gibt also eine Vorbereitungsgruppe im Vorfeld und wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie zwei obermackrige Anmelderinnen das allen anderen aufzwingen. Solche Aufrufe, die also bei den seltenen Anlässen ein- bis zweimal im Jahr, wo es also Frauendemonstrationen gibt, das durchbrechen wollen, denke ich mir, das ist entweder aus Unwissenheit, dann bitte ich dringend, sich mit der Geschichte von Frauenkämpfen auseinanderzusetzen, oder es ist einfach eine als Provokation gemeint. Auf der heurigen 8. März-Demo ist am Schluss ein Text verlesen worden und den möchte ich jetzt auch gerne verlesen. Seit den 80er Jahren wird der 8. März in Wien von und für Frauen und Lesben organisiert und das mit gutem Grund. Es ist der Tag, an dem uns die Straßen gehören, um unserem Unmut gemeinsam lautstark Ausdruck zu verleihen. Um unsere gemeinsame Kraft und Stärke zu spüren und spürbar werden zu lassen. Und das Miteinander von Frauen ist dafür unverzichtbar und kann nicht durch eine gemischte, also eine Demonstration mit Männern ersetzt werden. Es ist der Tag, an dem wir zusammenkommen und all die Kämpfe, die Wut und die Freude hier zusammentragen, die wir über das Jahr hindurch in gemischten Projekten, in reinen Frauenaktionen, in Lesbengruppen und auch in Frauen-Lesben-Trans-Treffen erleben. Diese Demonstration, von uns, für uns angeeignet, ist eine Frauendemonstration. Das zu sehen und zu unterstützen, wäre der Respekt, den wir uns von gemischten Gruppen erwarten und den wir einfordern. 8. März, Frauenkampftag, kein Scherz. Es gibt keine linksautonome Politik ohne Feminismus.
Think they have the right to say what God considers vice. What makes them think they have the right to keep us out of paradise? They make our lives hell here on earth, poisoning us with guilt and shame. If we resist, prison awaits, so our love does not speak its name. The crime is when love must hide. From now on we'll love with pride. We're not afraid to be queer and different. If that means hell, well, hell will take the chance. They are so straight, uptight, upright and rigid. They march in lockstep, we prefer to dance. We see a world of romance and of pleasure.
can see is sheer banality. Lavender nights are our greatest treasure, where we can be just who we want to be. Round us all up, send us away. That's what you'd really like to do. But we're too strong, proud, unafraid. In fact, we almost pity you. You act from fear. Why should that be? What is it that you're frightened of? The way that we dress, the way that we meet, the fact that you cannot destroy our love. We're going to win our rights to lavender days and nights. We're not afraid to be queer and different. If that means hell, well, hell, we'll take the chance. They're all so straight up, tight, upright and rigid. They march in lockstep, we prefer to dance. We see a world of romance and of pleasure. All they can see is sheer banality. Lavender nights, our greatest treasure, where we can be just who we want to be. Lavender nights, our greatest treasure, where we can be just who we want to be.
Ja, und als Abschluss jetzt noch einmal das Zitat vom Anfang und noch eines dazu. Die revolutionäre Frau muss auf zwei Gebieten kämpfen. Zunächst für ihre äußere Freiheit, in welchem Kampf sie den Mann als Verbündeten für dieselben Ideale hat, für dieselbe Sache. Aber außerdem muss die Frau für ihre eigene Freiheit kämpfen, die der Mann schon seit Jahrhunderten genießt. Und in diesem Kampf ist die Frau allein. Das ist ein Zitat aus der siebten Nummer der Mujeres Libres. Das heißt, wir sind in den 30er Jahren. Und das Zitat, das ich am Anfang vorgelesen habe, ist von 1924 von der Franziska Krischer. Haben beide schon viele Jahrzehnte auf dem Buckel, aber offensichtlich sind sie nicht veraltet, bedauerlicherweise. Es ist nun einmal eine Tatsache, dass niemals in der Geschichte eine herrschende Klasse oder Schicht freiwillig ihre Privilegien aufgegeben hat. Ebenso wenig werden die Männer jemals freiwillig oder aus sich heraus der Frau die Gleichberechtigung einräumen. Diese muss sich die Frau selbst erkämpfen. Ebenso richtig als der Satz ist, die Befreiung der Arbeiter kann nur das Werk der Arbeiter sein, ist auch der ähnliche Satz, die Befreiung der Frau kann nur das Werk der Frau selbst sein. Entweder die Frauen beschreiten diesen Weg oder sie werden nie frei. Wenn man aber den Frauen empfiehlt, diesen Befreiungskampf in der gemeinsamen Organisation mit den Männern zu führen, so ist das dasselbe, als wenn man den Arbeitern empfehlen würde, ihren Befreiungskampf in Harmonievereinen mit den Unternehmern zu führen. Jetzt ist es ja nicht so, dass es gar keine Leute gibt, die den Arbeitern empfehlen, ihren Kampf in Harmonievereinen mit den Unternehmern zu führen. Also begonnen vom Ständestaat über die ÖVP bis zum ÖGB gibt es da also eine ganze Menge, die das so sehen. Dass allerdings Gruppen, die Wörter wie revolutionär und sozialistisch und ähnliches im Namen führen, das auch empfehlen, ist doch einigermaßen verwunderlich. Ich habe jetzt noch einige Ankündigungen für die kommende Woche. Und zwar gibt es also zum Beispiel, für einen Moment, am Dienstag, den 11. März, gibt es in der Bibliothek von unten eine Buchvorstellung Das Buch heißt Street Harassment, Machtprozesse und Raumproduktionen, herausgegeben vom Feministischen Kollektiv. Die Bibliothek von unten befindet sich in der Wipplinger Straße 23. Das ist im ersten Bezirk, im Halbstock sozusagen zwischen Wipplinger Straße und Tiefengraben. Dazu, Street Harassment kennen wir alle. Nachpfeifen, verbale und physische Übergriffe oder Blicke als Machtdemonstrationen sind nur einige alltägliche Beispiele. Dennoch wird Street Harassment vorwiegend als individuelle Erfahrung behandelt und selten in einem breiten gesellschaftlichen Kontext diskutiert. Dieser Sammelband beschreibt Street Harassment entlang von Kategorien wie Geschlecht, Sexualität oder Herkunft als komplexe und vielschichtige Ausdrucksform sozialer Machtverhältnisse. Die Autorinnen nutzen verschiedene disziplinäre Ansätze, um das Spannungsfeld zwischen öffentlich-privat und Ein- bzw. Ausschlussmechanismen zu analysieren. Damit liefern sie einerseits Diskussionsbeiträge zu aktuellen Debatten, wie etwa der Frage nach sicherheitspolitischen Maßnahmen, ausgehend von feministischen Forderungen, und ergänzen andererseits die bestehende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit feministischen Raumkonzepten und Lesbenforschung. Die Vielfalt der in den Beiträgen angewandten Methoden und Theorien bietet allen Leserinnen Anknüpfungspunkte und öffnet Raum für Diskussion und Gegenstrategien. Also wie gesagt, Buchvorstellung am Dienstag, den 11. März um 19.30 Uhr, also um 19:30 in der Bibliothek von unten, die sich in der Wipplinger Straße 23 befindet. Dann gibt es diese Woche noch zwei Veranstaltungen im FZ, im Frauen-Lesben-Mädchenzentrum, in der Währinger Straße 59, und zwar am Donnerstag, den 13. März um 19 Uhr, wird ein Film gezeigt, In nomine patres, die Interessen der Väterbewegung, mit anschließender Diskussion, findet statt in der FZ-Bar, die den Eingang von der Prechtelgasse hat. Das ist eine Veranstaltung für Frauen. Und am Tag darauf, am Freitag, dem 13. März, gibt es ebenfalls in der FZ-Bar, ebenfalls organisiert von autonomen Feministinnen für Frauen, einen Film und Informationen zur Frauenbewegung in der Türkei.
Yeah. noi lavoratori.
Via, 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 via,
e la Lega crescerà.
E noi altri lavoratori.
A Roma Vespa Gara.
Oh, via, 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 e la Lega crescerà.
E noi altri lavoratori.
E noi lavoratori.
Und jetzt noch ein paar sonstige Veranstaltungshinweise für die kommende Woche. Es gibt ebenfalls am Dienstag, dem 11. März, im Ernst-Kirchweger-Haus in der Wielandgasse im 10. Bezirk eine Infoveranstaltung zu Ken G8 No G8 in Japan 2008. Es gibt am Mittwoch, dem 12. März, die G8-Infotour, das ist um 20 Uhr im EKH, am Mittwoch, dem 12. März, im Rahmen des Queerbeisel, gibt es eine Veranstaltung zum Überwachungswahn, nichts zu verbergen, die Gesellschaft im Überwachungswahn, eine Diskussion zum Themenkomplex Überwachung. Das findet also auch in der Wipplinger Straße 23 statt. Ab 18.30 Uhr ist geöffnet. Die Veranstaltungen beginnen ab 20 Uhr. Und am Samstag, dem 15. März, ist eine Buchpräsentation im EKH, im Ernst-Kirchweger-Haus. Das Projektil sind wir, worin Karl-Heinz Delvo von seinem Leben, seinen Ansichten, Auseinandersetzungen und Ähnlichem erzählt, ist also eine Buchpräsentation und Diskussion. Samstag, 15.03. um 20 Uhr im Ernst-Kirchweger-Haus in der Wielandgasse im 10.
That girl, think she's the queen of the-
Ja, auf einem Plakat zur heurigen 8. März-Demo steht: Feminismus identifiziert die Frau mit der Wirklichkeit, die sie erlebt. Und ausgehend von dieser Identifikation ist diese Frau zum Kampf fähig, um die negativen Aspekte dieser Wirklichkeit zu verwandeln. Wenn man sich das vor Augen hält, wird auch klar, warum ein Mann kein Feminist sein kann. Ein Mann kann antipatriarchal sein, aber was ich eben vorhin schon gesagt habe, die Geschichte mit wer wovon betroffen ist, das macht einfach einen wesentlichen Unterschied aus. Das wäre soweit für heute. Nächsten Sonntag gibt's wieder um 20 Uhr ein anarchistisches Radio. Und nächsten Sonntag wird also ein Vortrag zu Gehör gebracht. Und zwar ein Vortrag, den Susanne Witt-Stahl im Dezember in Wien und in Graz gehalten hat. Und bei dem es ging um die Bedeutung von Zivilisationskritik und dem Stellenwert der Tiere in der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Das ist also, wie gesagt, das Programm für nächste Woche. Ich wünsche eine schöne Woche. Selber singen ist angesagt. Viel Spaß. Bis nächstes Mal. Ciao.